Wie lese ich die Bibel? Das ist das Thema und ich möchte mit einer Geschichte einsteigen, und zwar mit dem David Brester. Er hat im 19. Jahrhundert gelebt und ist 1801 zum Pfarrer ordiniert worden. Seine erste Predigt war seine letzte. Sie war so schlecht und er so nervös, dass er sich geschworen hat, ich werde nie mehr in meinem Leben predigen. Und er ist zurückgegangen zu seiner eigentlichen Leidenschaft, nämlich der Wissenschaft, zu der Optik. Er ist in Schottland aufgewachsen und hat untersucht, wissenschaftlich gearbeitet, bis er 1816, 15 Jahre später, die grösste Entdeckung gemacht, die die Kinder bis heute in der Faszination inspiriert und motiviert. Und er hat die Erfindung, die hat er Kaleidoskop genannt. Ein verspiegeltes Rohr mit am Ende bunten und vielen Glasstückchen, sodass das Licht, das einfällt, in endloser Vielfalt von Formen und Farben reflektiert wird. Und ich glaube, die Bibel, darf ich es mal so sagen, die Bibel ist kaleidoskopisch. Die Bibel ist genau das. Du schlägst sie auf und sie wird in endlosen Formen und Farben plötzlich in dein Leben eindringen. Die Bibel, wir haben eine Serie jetzt über die Bibel, der vierte Gottesdienst, und wir haben letzten Sonntag und vorletzten Sonntag, ich glaube, wirklich Unglaubliches erlebt. Leute, die sind erzählen, Leute, die ein neues Testament genommen haben, gesagt, ich lese das jetzt. Es ist darum gegangen, zuerst, die Bibel ist das Wort von Gott, Gott möchte zu dir reden. Und dann, vorletzten Sonntag, die Bibel ist glaubwürdig. Das, was dort drinnen steht, das ist nicht irgendwie erfunden oder von elitären Personen aufgeschrieben worden, um Macht auszuüben. Und letzte Woche haben wir gesehen, du kannst der Bibel vertrauen, auch wenn du das Gefühl hast, in dem Punkt, da bin ich anderer Meinung. Kann doch nicht sein, dass das Gott so sagt. Aber heute geht es um mich. Und lasse die Podcasts, kann man im Internet nachlesen. Aber heute geht es darum, Gott möchte zu dir reden. Und die Bibel ist kaleidoskopisch. Die Rabbinen, nämlich die gelehrten Juden vor 2000 Jahren, die haben gesagt, im Blick nur auf den ersten Teil der Bibel, auf die erste Hälfte, auf den Blick auf das Alte Testament, sie hat 600'000 Bedeutungen und 70 Gesichter. Du nimmst einen Vers und drüllst und sie erscheint immer wieder noch etwas anderes. Und der Gott im Himmel, der dich persönlich kennt, deine Sehnsucht, deine Fragen, deine Situation, der kann durch das Kaleidoskop der Bibel in dein Leben reden. Und wir schauen heute Habakkuk an. Und du denkst, meine Güte, Mathis, wer ist der Habakkuk? Aber so wie der David Brester hat noch nie etwas davon gehört. Oder? Der hat ein ganz kleines Büchlein, also eigentlich drei Abschnitte in der Bibel geschrieben. Eine ganz unscheinbare Person. Und in seinem Leben sehen wir ein Vorbild für unser Leben. Er war kein König, er war kein grosser Prophet, er war kein Richter, nichts Spezielles. Kein Akademiker, ein einfacher Mensch. Wieso? Als Vorbild zu sehen, seine drei Prinzipien, die er gelebt hat, um von Gott, ja, auf Gott können zu hören und eine Botschaft von Gott zu bekommen, die helfen auch uns. Der Habakkuk, im ersten Abschnitt, wo er schreibt, klagt er über die Chaldäer, die ein riesiges Desaster auslösen in der damaligen Zeit. Und Kapitel 1, also die IS und der Terrorismus heute, ist einfach eine Neuauflage von Kapitel 1 vom Habakkuk, die man findet in der Bibel. Und er ist am Punkt, wo er fragt in seinem Leben, Gott, was willst du da drinnen? Und er hat Fragen an Gott und er bestürmt Gott. Und jetzt sehen wir, was der Habakkuk macht. Lass uns lesen, Habakkuk 2, Vers 1 und 2. Also nachdem er da geklagt hat, da sagt er jetzt, was er macht. Er sagt, hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe, was Gott, du Gott, mir zu sagen hast. Und was er antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Und dann der Herr, also Gott, aber antwortete mir und sprach, schreib auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorbeiläuft. Das sind die drei Prinzipien vom Habakkuk. Und zwar, wenn du möchtest die Bibel lesen, und schau, egal, ob du Christ bist, oder egal, ob du Atheist bist, du bist mega herzlich willkommen. Egal, ob du den Jesus schon persönlich kennst. Egal, wie viel Mal du die Bibel schon durchgelesen hast. Egal was. Ich möchte dir heute zeigen, drei Prinzipien, mal unabhängig davon. du Christ bist oder nicht Christ, oder ob du enttäuscht bist von der Kirche, enttäuscht bist von Christen, enttäuscht bist von Gott selber. So drei Prinzipien, wie du Gott einen Vertrauensvorschuss kannst geben und sagst, Gott, red nochmal in mein Leben. Und zwar, was der Habakkuk als erstes macht, er platziert sich, das ist mein Stuhl, also von jetzt an, wenn ich von da predige, die, die mich nicht mehr sehen, müssen jetzt aufstehen, ja, von hinten. Er platziert sich auf seinen Turm, dann meditiert er, er schaut durch das Kaleidoskop, er schaut und dann das Genialste, er personalisiert das, was er gesehen hat. Er platziert, er meditiert und personalisiert. Und jetzt möchte ich nochmal Vers 1 lesen, was genau heißt: Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm. Der Habakkuk, das erste Prinzip ist, er hat einen Ort gesucht, wo er Gott besser hat hören können. Er ist raus aus seinem Büro gegangen. Dort, wo er Kapitel Abschnitt 1 geschrieben hat. Raus aus seinem Arbeitsfeld. Er ist rausgegangen aus seiner Routine raus. Er ist rausgegangen sogar aus dem Stadtkern. Er ist rausgegangen vom Markt, weggegangen, wo die Leute sind. Er ist rausgegangen aus der Stadt, auf die Stadtmauer gestiegen und auf einen Turm. Er hat gesagt, und das ist mein Turm. Wieso mein Turm? Er hat keinen Besitzanspruch von Jerusalem gehabt. Das ist in Jerusalem passiert. Der Turm hat nicht ihm gehört. Er hat ihn auch nicht gebaut gehabt. Er hat einen Ort gesucht, wo er weiss, da gehöre ich Gottes Stimme besser. Und das erste Prinzip ist, such deinen Turm in deinem Leben. Wenn du möchtest, dass Gott durch die Bibel zu dir redet. Es gibt ein Prinzip, wo ich manchmal finde, dass wir zu wenig beachten, nämlich den Zusammenhang von äußerem Umstand und geistlichem Leben. Ich habe so eine Gleichung in mein Leben integriert und die heisst folgendermaßen: Tempoveränderung plus Ortsveränderung gibt Veränderung von der Perspektive. Es gibt einen geheimnisvollen Zusammenhang zwischen Geografie und Spiritualität. Es macht etwas. Der Habakkuk hätte ja auch in seinem Zimmer hocken bleiben können. Aber er wusste, wenn ich auf den Turm gehe und dort warte und höre, was Gott mir sagt, ich bin empfänglicher für Gott. Ich lasse alles andere zurück. Ich glaube, Bibel lesen kannst du verschieden. Du kannst jeden Tag Bibel lesen. Da werden wir dann auch zwei Zeugnisse hören später, von der Ruth und von Cosimo. Aber auch dort gilt absonders. Auch dort gilt es, jeden Tag den Turm zu suchen. Aber im Größeren gilt es, such einmal in deinem Leben den Turm, wo du weißt, da bin ich Gott näher. Geografie beeinflusst Spiritualität. Weil die, die schon mal nach Israel pilgert sind, die mal im Praise Camp waren, so in einem christlichen Jugendlager, die auf einer Freizeit waren, die auf einer Gemeindefreizeit waren, die an einem Seminar mitgemacht haben, ich glaube, du hast es erlebt. Geografie beeinflusst Spiritualität. Wenn du immer das Gleiche machst, wenn dein Turm nicht mehr dein, also wenn alles in der Routine bleibt und du keinen Turm mehr hast, nicht plötzlich einen Aussichtsort, einen ganz neuen Ort, ich glaube, irgendwann verkümmert auch das geistliche Leben. Geografie und Spiritualität haben einen katalysatorischen Faktor, wenn sie zusammenkommen. Und ich verspreche dir das. Wenn du sagst, okay, ich suche meinen Turm, und das ist meine Aufforderung an uns jetzt diese Woche, raus aus dem Alltag. Wenn du Gott willst, besser hören, dann geh mal raus. Such dir einen Ort. Ich habe im letzten Jahr ein Wochenende mit Gott gemacht. Ich bin auf Amter gegangen, habe das Zimmer gezahlt für eine Nacht. Gott musste ich nicht müssen zahlen, der war einfach dabei gewesen. Er hat gesagt, Gott, ich möchte dir die Zeit schenken. Das ist jetzt mein Turm, wo ich möchte hören, was du mir willst sagen. Und weißt du was? Alle Zeiten mit Gott, die ich hatte, alle Gottesdienste, die habe ich mehr oder weniger vergessen. Selbst ich, der ohne Ende predige, weiss nicht mehr, was ich vor einem Jahr predigt habe. Aber ich weiss noch, was ich dort in Amden erlebt habe. Ich weiss noch, wo ich vor 5 Jahren in Riechen zu den Diakonissen gegangen bin und gesagt, es tut mir leid, ich bin keine Diakonisse, das kennt ihr, oder? Sie hat mich nicht gerade rausgescheucht, sondern hat gesagt, ich brauche ein Zimmer für einen ganzen Tag. Die ganze Psalmen durchgelesen in der Bibel. Ich habe mega lang, also gefühlt habe ich 9 Stunden gebraucht, es sind auch 9 Stunden schlussendlich geworden. Aber ich werde nie vergessen, das Diakonissenzimmer. Wenn ich daran denke, ich schmecke noch den Geruch vom Ding. Und wenn mir jemand wird Psalm 32, Vers 8 irgendwo geben, also Ermutigung, dann wird die erste Assoziation sein, dass ich dort bei der Diakonisse im Zimmer auf der Kneipe war und Gott durch diesen Vers zu mir geredet hat. Ich will dich führen und dir zeigen den Weg, den du gehen sollst. Nie verliere ich dich aus den Augen. Warum Geografie beeinflusst Spiritualität? Es hat einen Zusammenhang, wo ich bin. Es hat einen Einfluss auf mein Leben. Es erinnert mich an Mose. Der Mose ist auch biblische Gestalt. Und er ist 40 Jahre in der Wüste. Das war seine Routine. Er hat 40 Jahre lang Vögel vor Schöfli angeschaut. Die Inspiration war nicht grossartig. Aber auf das Mal sieht er einen brennenden Dornbusch. Dann geht er zu diesem Dornbusch hin und der redet plötzlich Gott zu ihm und sagt, zieh deine Schuhe aus. Die Frage ist, warum soll er die Schuhe ausziehen? Ich glaube, wenn Gott hat ihm gesagt, schau, das ist jetzt dein Turm. Renn nicht um. Renn jetzt nicht mehr davon. Jetzt platziere dich und lass, was ich dir sagen will. Manchmal ist es so, ob Christ oder nicht Christ, wir rennen um in unserem Leben. Wenn wir irgendwo in uns eine innere tiefe Sehnsucht haben, nach Orientierung, nach Geborgenheit, nach Annahme, nach Sicherheit, nach eigentlich nicht mehr so der Skiware, können echt sein, nicht mehr so etwas spielen, sondern einfach dürfen sein. Und wir versuchen, die Sehnsucht zu füllen. Wir rennen um in unserem Leben. Es gibt Christen, die rennen um. Von einem Prediger zum anderen. Sie rennen um. Von einer Gemeinde in die andere. Und manchmal braucht es die Art Veränderung auch. Aber wenn da eine innerliche Motivation nur ist, ich habe meinen Turm nicht, dann möchte ich dich heute einladen. Der Habakuk sagt, ich gehe auf meinen Turm, weil ich weiss, der Gott im Himmel, wenn es ihn gibt, dann wird er zu mir reden. Und er hat zu ihm geredet. Such deinen Ort. Dort, wo du weißt, da höre ich Gott besser. Such vielleicht in dieser Woche ganz bewusst. Oder nimm dir einen Ferientag und sag, okay, ich gehe mit Gott, ich suche einen Turm. Der Turm sieht bei jedem anders aus. Bei mir war es anders oder das Diakonissenmutterhaus in Riechen. Bei dir sieht der Turm anders aus. Aber such dir den Turm. Und ich glaube, du wirst erleben, Geografie beeinflusst Spiritualität. Und dann schlag die Bibel auf und lese und erlebe, wie Gott redet. Und ich mache das jeden Tag. Das ist mein Turm, der Poeng. Ich weiss, Menschen sind Jäger und Sammler und ich habe mir immer gesagt, Matthias, du wirst kein Jäger und Sammler, weil meine Eltern sind Jäger und Sammler gewesen und sie haben alles gesammelt, was geht, der ganze Keller ist voll, alles ist voll gewesen. Und ich habe gesagt, ja, Jäger und Sammler, die haben nur das gesammelt, was sie dann auch brauchen. Und jetzt einfach meine Eltern, also es tut mir leid, sie hören wahrscheinlich den Podcast. Dennoch, dann muss ich da schnell abdecken. Sie lassen es eben ab und zu, ja. Sie haben es einfach nicht gebraucht. Da habe ich gesagt, mache ich nicht. Aber ich merke, der Stuhl, obwohl er ist mega abgenutzt, oder? Er sieht auch nicht ästhetisch schön aus. Vor allem passt er überhaupt nicht mehr ins Büro, wo mega schön ist. Er begleitet mich, seit ich 20 bin. Und das ist mein täglicher Turm. Da sieht mich niemand. Da hört mich niemand. Und ich knüne vor dem Turm runter. Und ich schlage den Bibel auf. Und ich weiss einfach, es ist etwas anderes, wenn ich vor dem runterknüle oder wenn ich noch schnell am Pult, bevor ich anfange zu arbeiten, Bibel aufschlage und lese. Ich weiss, es macht etwas mit mir. Es macht etwas mit meinen Hosen. Ich bin zum Teil eine Stunde vor dem Stuhl auf. Ihr wisst ja, ich bin Pfarrer, oder ich möchte das nicht machen. Aber ich bin eine Stunde manchmal vor dem Stuhl, oder? Meine Hosen muss ich darum auswechseln. Der Boden ripscht ab, wird so, also nein, der wird immer schön wieder, oder, wird immer wieder schön, wie heißt das, polierten Art, ja. Das ist mein Turm. Ich möchte Mut machen, zu überlegen, was ist mein Turm in meinem Alltag? Wo ich rauskomme, weg vom Job, weg von den Leuten. Das ist schon gut, dort auch. Aber ich glaube, Geografie beeinflusst Spiritualität. Und ich freue mich so, dass ich jetzt Ruth und Cosimo kurz da habe, kommen doch führen, wo sie einfach kurz aus ihrem Leben erzählen. Weil mein grösstes Anliegen ist, was in der Kirche oftmals passiert ist, man hat die Bibel als Pflicht den Leuten um die Ohren gehauen. Und gesagt, du musst die Bibel lesen und du musst auswendig lernen und jeden Tag musst du die Bibel lesen. Ich mache das heute nicht. Und ich möchte wie sagen, schau, find deinen Weg. Aber ich glaube, Gott möchte zu dir reden. Und wir dürfen hören, wie das der Cousin und der Ruth machen. Ihr macht es ja fast ähnlich, habe ich dann gehört, gell? Aber doch ein bisschen auf unterschiedliche Art und Weise. Und Ruth, gell, ich fange zuerst mit dem Cosimo an. Dann hast du noch ein bisschen Anwärmphase. Sie hat dummerweise Ja gesagt. Mega schön, dass du da bist, Ruth. Cosimo, sag ganz konkret praktisch, wie lesest du die Bibel, wie machst du das jetzt in deinem Alltag?
Also am liebsten mit einem Bibelleseplan, wo so schrittweise durch die Bibel oder durch Bücher in der Bibel oder durch ein Thema durchgeführt wird, zum Beispiel.
Und darf ich kurz fragen, also wie heisst das konkret? Du hast den Bibelleseplan und dann am Morgen oder am Abend?
Am Morgen. Am liebsten lese ich am Morgen, bevor ich arbeiten gehe, stehe ich eine halbe Stunde früher auf. Weil am Abend bin ich manchmal zu müde und schlafe nach einer Seite schlafe ein. Darum am Morgen bin ich fitter und konzentrierter und darum nehme ich mir am Morgen.
Und dann nimmst du die Bibel und den Bibelleseplan und dann?
Und dann lese ich zuerst den Bibeltext. Lese ich zweimal durch. Beim zweiten Mal lese ich ganz langsam durch und versuche mich zu konzentrieren, versuche zu merken, was Gott mir persönlich sagen will oder wie er sich offenbaren will. Genau. Und also zuerst bete ich und sage Gott, also bitte ich ihn bewusst, dass er zu mir reden soll. Und nach dem Schluss bete ich nochmal und danke ich ihm, dass er zu mir geredet hat. Und auch wenn ich vielleicht nicht gerade alles auf Anhieb verstanden habe.
Und der Bibelleseplan, wie brauchst du ihn? Also du hast den Bibel gelesen, weil in dem Bibelleseplan steht, lese mal das. Und im Bibelleseplan vertieft sich dann das, oder was?
Genau. Nach dem Bibeltext lese ich dann noch die Auslegung vom Bibelleseplan, was die so sagen, und versuche ein bisschen so das rauszuholen, was mich persönlich betrifft, was mich persönlich anspricht, und dann lege ich das noch mal im Gebet vor Gott und bitte um Weisheit.
Und jetzt eine persönliche Frage, ist es immer mega erwecklich?
Nein, nicht immer. Es gibt auch Sachen, wo ich mich irgendwie nicht anfreunden kann, ja, wo vielleicht zuerst Gras drüber wachsen lassen muss, oder? Wo ich vielleicht nicht verstehe, oder vielleicht das Gefühl haben, ich werde nie so weit kommen, dass ich die Anforderungen kann erfüllen, die Gott mir stellt. Aber ich lege ihm das einfach wie an im Gebet und sage, wenn das dein Willen ist, dann wirkst du in mir. Ja.
Und was hat dich motiviert dich heute? Du hast eine Zeit lang nicht mehr Bibel gelesen in deinem Leben und jetzt ist wieder richtig angefangen seit längerem. Was motiviert dich, obwohl es manchmal eben kommt nichts irgendwie, was motiviert dich einfach immer dran zu bleiben?
Ja, ich merke einfach, dass es mir persönlich gut tut, es dankt mir wie auf. Am Morgen ist einfach, Gott muss mitkommen in meinem Alltag. Also ich starte mit Gott den Tag und das gibt mir halt viel Kraft, und im Tag durch sinne ich auch immer wieder darüber nach, was ich gelesen habe am Morgen, und das hilft mir, es gibt mir Mut.
Auch dran zu bleiben, wenn es mal nicht so ist. Ruth, jetzt erzähl du, wie machst du stille Zeit, oder ja, eigentlich ist es nicht stille Zeit, sondern deine Zeit mit Gott.
Ich habe auch so einen Turm. Ich habe wirklich ein Ritual, das immer gleich ist, jeden Tag. Und dann, denkt es mir, ist es gut.
Ich habe du musst uns konkret sagen, was ist denn das Ritual? Der Turm, also ich die Stege, wo du zu deinem Turm gehst?
Die Stege ist das Lied. Meistens singe ich, Herr, ich komme zu dir und ich stehe so vor dir, wie ich bin. Das ist lustig, wenn ich ins Schlafzimmer gehe, wo ich immer meine stille Zeit mache, kommt mir meistens das Lied.
Also du gehst ins Schlafzimmer?
Ja.
Und dort?
Und dann nehme ich das Losungsbuch. Das ist eben auch so ein Bibelleseplan, wo innerhalb gewisser Zeit die ganze Bibel durchkommt. Dann lese ich die Losung und die Lesung von wo am Lage ist für den
also
Tag.
Steht denn jeweils welcher Bibeltext, das du selbst lesen?
Ja, am Morgen ist meistens zum Wochenspruch, am Abend lese ich fortlaufend. Jetzt ist gerade der Hesekiel dran. Und dann
also du hast zweimal in deinem Tag einen Turm?
Ja.
Und wie muss man sich vorstellen, an diesem Turm hockst du?
Ja.
Oder wo bist
du? Ich hocke dort an meinem Schreibtisch und vor dem Fenster und lese. Mhm. Dann habe ich Neunchen zum Betten. Aber zum Lesen nicht.
Danke vielmals. Euch zwei wirklich mega lieb. Mir ist es ein Anliegen, danke, dass ihr an den Platz gehen. Einfach zwei Varianten sehen. Sie machen es unterschiedlich. Trout muss nicht arbeiten. Und sie macht es heute etwas anders als früher. Gell? Jetzt tust du zuerst zu mörgeln und das geniessen. Und dann. Dann habe ich meine Ruhe. Sie muss zuerst ins Eintrauen und dann geht er ins Gestürm. Und so machen wir es ganz alle unterschiedlich. Und ich möchte dich ermutigen, deinen Turm zu suchen. Und Trud hat etwas Interessantes gesagt, es wird auch zu einer Routine. Wir können mehr sagen, ja, Mathis, du gehst ja immer vor den Stuhl, ja. Aber ich gehe aus einer Routine raus an den Ort, wo plötzlich eine Sehnsucht gewachsen ist. Wenn ich an den Stuhl komme, dann erinnere ich mich an Situationen, wo Gott zu mir geredet hat. Und ich wiederbelebe das. Ich kann das nicht wiederholen, aber es wird wiederbelebt. Ich denke immer, wieso in der Bibel sind die Personen immer wieder mal in die Wüste rausgegangen? Oder wieso haben sie ihre besondere Gebetsform gehabt, wo sie ihren Turm hatten, wie in Daniel, wo immer zu seinem Fenster gegangen ist, wo Richtung Jerusalem gegangen ist? Wieso immer an der Ort? Wieso haben sie zum Teil Denkmale aufgestellt, wenn sie eine besondere Begegnung mit Gott hatten, in der Wüste oder unterwegs? Und der Grund ist der. Ich glaube, die Geografie Spiritualität beeinflusst. Sie sind wieder an den Ort zurückgegangen und haben sich erinnert, wie sie Gott erlebt haben. Ich frage mich manchmal, wie oft ist echt der Mose, später ist er wieder an diesem Ort vorbeigekommen, wie oft ist der Mose nochmal zu dem Dornbusch hingegangen, wo brennt hat und wo Gott zu ihm geredet hat, nochmal seine Schuhe abgezogen hat. Ich frage mich, ist der Petrus auch wieder an dieser Stelle in See Genezareth rausgerudert, wo Jesus ihn gerufen hat, komm raus aus dem Boot und steh aufs Wasser. Ich frage mich, ist der Lazarus vielleicht wieder zum Grab gegangen, wo er 4 Tage drin beerdigt war, wo Jesus von uns ihn wieder rausruft und ihn lebendig macht? Ich frage mich, wie oft ist vielleicht der Paulus wieder auf die Straße an den Grenzstein vom Weg nach Damaskus gegangen, wo Jesus ihm begegnet ist und das erste Mal zu ihm geredet hat? Nicht darum, wie sie das haben wollen, wiederholen, das kann man nicht, die Erfahrungen, aber sie haben es wieder wollen beleben. Ich möchte Mut machen, such deinen Ort, such deinen Turm. Geh vielleicht wieder mal dorthin, wo du Gott das erste Mal in deinem Leben gehört hast. Das erste ist also platzieren. Das zweite ist, er meditiert. Und ich möchte nochmal den Vers lesen, wie er das macht. Er sagt nämlich, Habakkuk 2, Vers 1, hier stehe ich auf meiner Warte. Also er sagt eigentlich, hier warte ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was Gott mir zu sagen und antworten hat auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Er meditiert. In der Meditation hat viele Assoziationen. Und viele denken vielleicht so im Rahmen von fernöstlicher Meditation, da geht es um den Geist zu entleeren. Aber biblische Meditation ist umgekehrt. Gott nicht um zu entleeren, sondern um zu füllen. Und zwar um zu füllen von Gott her, Botschaft von ihm, Inhalt von ihm. dass er redet. Und er macht drei Sachen. Und ich möchte von hinten anfangen. Er stellt Gott Fragen, was ich Gott vorgehalten habe. Eigentlich, das ist wieder mal ein hebräisches Wort, das niemand getraut hat zu übersetzen. Eigentlich heisst, was ich Gott vorgeworfen habe. Das Wort wird eigentlich für Züchtigung gebraucht von Kindern. Wie ich Gott züchtigt habe mit meinen Fragen. Er hat auf Gott eingekämmert. Er hat nicht lammfroh gesagt, Gott, du bist mega gut, mein Leben ist, ja, es ist geborgen in dir. Es war mega echt gewesen. Weil er hat einen ganzen Abschnitt lang geklagt über Gott, was dem Gott einfällt, dass er nichts macht. Und dann sagt er, aber jetzt schaue ich schaue. Und dann sagt er, und jetzt warte ich, bis du redest. Ich möchte kurz auf die drei Punkte eingehen. Fragen. Das geistliche Leben kommt oftmals zum Stillstand. Und oftmals stirbt unsere Bibel, weil unsere Fragen sterben. Das geistliche Leben ist oftmals im Stillstand gekommen, weil wir keine Fragen mehr haben. Und ich sage dir etwas. Du stirbst nicht in dem Moment, wo dein Herz aufhört zu schlagen, sondern du stirbst in dem Moment, wo du keine Fragen mehr hast. Dann, wenn du keine Hoffnung mehr hast, dann, wenn du nichts mehr erwartest, dann stirbst du seelisch. Dann lohnt es sich nicht mehr zu leben. Und wir leben in einem Land mit einer von der höchsten Selbstmordraten. Letzte Woche hier zwischen Meilen und Tiefenbrunnen. Vorletzte Woche am Stadelhofen. Wieso? Weil wenn wir keine Hoffnung mehr haben, keine Fragen mehr haben, dann sterben wir. Und es ist tragisch. Und ehrlich gesagt, wir sind alle genau gleich. Wir hocken im gleichen Boot. Wir wohnen hier in der Schweiz. Wir haben unser Leben. Und das Leben besteht darum, dass es einen Moment gibt, Situationen, wo man nur noch das Fragezeichen hat. Wo kein Ausrufezeichen mehr kommt, kein Punkt, kein Komma, sondern das Fragezeichen. Und das ist der Habakuk. Aber er stellt die Frage Gott. Er geht nicht auf, er lässt nicht schauen, bis Gott zu ihm geredet hat. Geistliches Leben bedeutet, Fragen zu stellen. Du bist heute in Gottesdienst gekommen mit einer Frage. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du das erste Mal die Bibel liest. Und wenn du sagst, okay, Mathis, also jetzt hast du mich mega gepusht, jetzt heute mal, jetzt lese ich halt wieder mal die Bibel. Lies sie nicht einfach, sondern stell Gott eine Frage. Und ich mache das so. Wenn ich da vor meinem Turm gehe, dann frage ich Gott, gibt es etwas, was ich heute tun soll im Blick auf meine Kinder? Gibt es etwas, was ich soll meiner Frau tun soll? Gibt es irgendetwas, wo ich blind bin, wo ich gar nicht sehe? Gibt es irgendetwas? Oder ich stelle konkret die Frage, Gott, was soll ich da machen? Ich weiß nicht weiter. Gott, über was soll ich predigen? Ich weiß nicht weiter. Was willst du? Und dann frage ich Gott. Fang an fragen. Gott liebt Fragen. Ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, Gott liebt mehr Fragen, als dass er Antworten von uns wünscht. Und weißt du wieso? Weil Gott alle Antworten schon hat. Die braucht er gar nicht. Ganz ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen theologisch, ich weiß, oder? Ich hole euch ein bisschen Socken. Gott weiß, dass er der Beste ist. Ja, er weiß, dass er alles weiß. Er weiß, dass er allmächtig ist. Es ist schon gut, manchmal auch für unsere Seele, dass wir das ihm sagen. Und in deswegen Liedersinn und so weiter. Aber manchmal liebt er mehr Fragen von uns als Antwort. Und dass wir sagen, Gott, bitte, red jetzt zu mir. Und dann macht er, genau das muss man noch mal zeigen, sorry. Und dann sagt er, und jetzt schaue ich. Das hebräische Wort heisst Spähen und ist eigentlich gebraucht für die Himmelsspäher. Die, die Fernrohr genommen haben und die Himmelsdeuter sind da. Das Wort, das im Hebräischen gebraucht wird, ist für die gemeint, die Sterne untersuchen. Und ich spähe und ich drülle und ich warte, bis Gott mir redet. Ich suche ihn. Der Louis Agassiz, er war Professor für Fossilien in Harvard. Nach Standard 2018, ich weiß, es sind schon ein Jahr voraus, die drittbeste Universität auf der ganzen Welt, naturwissenschaftlich, werden langsam überholt von den Chinesen, aber momentan auf dritten Platz. Der Agassiz Louis, der ist nach der Sommerpause vor seinen Studenten gestanden und hat gesagt, ich bin den ganzen Sommer über, in der ganzen Semesterpause bin ich auf Reisen gewesen. Aber ich bin nicht weitergekommen als bis zur Hälfte von meinem Garten. Wenn er seine Studenten hat Fisch untersuchen lassen und sezieren, dann hat er sie vor den Fisch gepflanzt und gesagt, die nächsten 10 Stunden schreibt ihr alle eure Beobachtungen auf, die ihr an diesem Fisch macht. Alle Studenten hoch begeistert nach 10 Stunden über alle ihre Entdeckungen, über den Fisch. Und dann sagt er so, und jetzt machen wir das die nächsten 14 Tage, jeden Tag 10 Stunden. Und erst dann bin ich zufrieden mit euren Erkenntnissen. Es hat mal einen Prediger gegeben, Tim Keller, einer der grössten Prediger in den USA, heute in New York. Der hat gesagt, er war auf einem Seminar für Bibelstudiengruppenleiter. Und der hat die Seminarleiterin gesagt, also jetzt haben wir 30 Minuten Zeit, über Markus 1, Vers 17 zu meditieren und zu spähen und zu drüllen, wie an der Bibel ist kaleidoskopisch. Da hat sie ihnen gesagt, aber habt Obacht, dass ihr nicht das Gefühl habt, dass ihr nach 5 Minuten alles schon entdeckt habt. Tim Keller denkt, das mache ich prompt, oder ich werde nicht enttäuscht sein. Nach 5 Minuten hat er gedacht, jetzt habe ich alles gesehen, was ich will. Weil er gewissenhaft war, hat er also gut knäule weiter, 30 Minuten durchgehabt. Nachdem hat sie unter allen Seminarteilnehmern eine Umfrage gemacht. Wer hat die beste Erkenntnis über den einzigen Vers, wo Jesus sagt, ich will euch zeigen, wie man Menschen für Gott gewinnt? Wer hat die beste Erkenntnis über den Bibeltext in den ersten 5 Minuten gehabt? Niemand hat sich gemeldet. Wer, und das ist sie angegangen, über 50% haben gesagt, die besten Entdeckungen, die ich gemacht habe, sind noch 20 Minuten gewesen. Wir müssen spähen. Und ich hat, das ist genau das, was der Kursi macht. Genial. Er liest den Text zweimal und beim zweiten Mal langsamer. Ich habe Folgendes bei mir gemerkt. Wenn ich die Bibel lese, dann komme ich an Stellen, die ich schon kenne. Und dann gebe ich Gas. Ja, ich kenne sie schon. Aber das ist nicht Sightseeing-Tour, wenn ich es schon kenne. Dann gebe ich Gas. Und ich habe gemerkt, die Versen, die ich anfange schneller lesen, das sind Blitzkästen von der Bibel. Nur der Unterschied ist, sie blitzen nicht. Man merkt es nicht. Das ist das Dumme manchmal bei, bei Blitzer, oder? Man merkt es nicht. Plötzlich, ja, bei der Bibel blitzt es aber eben nicht. Ich habe mir etwas gemerkt. Denn, wenn ich geneigt bin, schneller zu lesen, dann muss ich sagen, Matthias, du noch mal langsam lesen. Schau noch mal genau. Die Bibel hat 600'000 Bedeutungen, 70 Gesichter. Vielleicht will Gott durch diesen Vers zu dir reden. Und dann macht der Habakuk das Letzte. Und dann sagt er, und jetzt warte ich. Ich weiss, warten ist etwas von den mühsamsten Eigenschaften, die ein Mensch gegeben ist. Ich hasse es zu warten. Oder? Vor dem Lift wartet man, dann gibt es die Hopser, die warten, indem sie hopsen. Es gibt Drücker, die warten, indem sie immer drücken. Und dann gibt es Springer, die rennen davon. Warten ist etwas, aber warten. Und ich möchte die zwei Ereignisse erzählen, das Persönliches und das Nicht-Persönliches. Es lohnt sich zu warten. Ich war hier vor einem Poem und ich habe 1. Petrus 2, Vers 1 studiert. Und da hat es geheißen, legt ab von euch alle üble Nachrede. Ich dachte, was meint Gott mit üble Nachrede? Das Griechische noch früher genommen, auch nicht schlauer geworden. Üble Nachrede, was ist es denn genau? Oder übel nachreden, ja, über andere. Und dann warte ich dort, da habe ich etwas, das passiert mir nicht oft. Da habe ich den Eindruck, Matthias, nimm das Buch von Derek Prince, Segen und Fluch und schloss auf Seite 133 auf. Ich habe das Buch gekauft für eine Predigserie, nämlich letzten Sommer, zum Thema Segen. Aber ich habe es nicht gelesen, weil ich habe angefangen zu lesen und gefunden, das kann ich nicht brauchen. Ich habe gesagt, lese das Buch Seite 133. Und ich schlage auf und dort heisst es, das Wort, das mit übles Nachreden in der Bibel übersetzt wird, heisst im Griechischen katalalo, das habe ich schon verstanden, habe ich auch gelesen gehabt. Und das bedeutet gegen jemanden anderes reden. Das heisst nicht immer gegen jemanden anderes schlecht reden. Und ich bin für den Sack. Ja, nein, ich habe nicht mehr können für den Sack gehen, bin ich schon gewesen. Wo Gott plötzlich zu mir geredet hat, wie ich gewartet habe. Und ich möchte dich ermutigen, geh in den Turm und warte, bis Gott zu dir persönlich redet. Bis er plötzlich in dein Leben hier redet. Und du noch auf etwas kannst achten. Wenn Gott ein Vers wichtig ist, dann wird er dir eins oder zwei oder dreimal geben. Und dann denk dran, dann möchte ich dich jetzt als Freund erinnern, möchte denn Gott nicht echt etwas zu dir sagen? Es kann sein, dass du heute hier in der Predigt hockst und ich habe schon einen Vers aufgenommen aus der Bibel. Oder vielleicht einen Vers assoziiert. oder vielleicht einen Gedanken bei dir ausgelöst, wo du diese Woche schon gehabt hast, wo du vielleicht schon in der Bibel gelesen hast, wo vielleicht einen Film geschaut hast. Kann es sein, dass Gott zu dir möchte reden? Der Nicky Gamble, er ist der Begründer vom Alpha Life Kurs, ein christlicher Kurs als Einführung zum Glauben. Dem sein Vater ist gestorben. Und er hat gewusst, sein Vater ist im letzten Lebensabschnitt unterwegs gewesen mit einem Seelsorger, der ihm erklärt hat, wer Jesus ist, wie man Christ wird und so weiter. Aber dann ist der Vater vorzeitig verstorben und der Nicky Gamble hat nicht gewusst, ist sein Vater noch Christ geworden oder nicht. Und er hat Gott gebeten, Gott, ist mein Vater Christ geworden? Und dann hat er am Morgen früh stille Zeit mit Gott gehabt und liest Römer 10, Vers 17, wo steht, wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Danach hat er geht er arbeiten, kommt am Tag von der Arbeit heim, kommt seine Frau entgegen. Weißt du, was ich heute in der Bibel gelesen habe? Apostelgeschichte 2, Vers 14. Ja gut, was steht denn dort? Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Der Vers steht in der Bibel genau zweimal. In Römer 10 und in Apostelgeschichte 2. Und er hat es noch immer, ja, Zufall, oder? Danach ist er zu seinem Freund gegangen für eine Bibelarbeit. Was war der Vers, gewesen, über den sie studieren haben müssen? Das war Römer 10, Vers 17. Dann geht er heim, kommt er zu der U-Bahn, da sieht er ein riesiges Plakat, das sehen wir bei uns in der Schweiz am Gesang, mit einem grossen Bibelvers, und da steht dort drauf, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Römer 10, Vers 17. Und dann erzählt er das dem Freund. Und sagt der Freund, meinst du nicht, dass Gott zu dir etwas möchte sagen? Vielleicht hockst du da. Meinst du nicht, Gott hat etwas dir sagen? Das Letzte, was der Habakkuk macht, weißt, Habakkuk bedeutet wörtlich umarmen. Der Habakkuk hat Gott umarmen mit seinen Fragen. Er hat umarmen und hat Gott spüren. Habakkuk bedeutet umarmen, darum hat er so einen lustigen Namen. Und dann sagt er, der Herr aber antwortete mir, Vers 2, und sprach, schreib auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es alle lesen können, wer vorbeiläuft. Er soll den Vers personalisieren. Das letzte Ziel vom Bibelenlesen, was ist das letzte Ziel vom Bibelenlesen? Ich sage es immer so, wenn du die Bibel liest, dann gehst du durch die Bibel durch. Wenn du die Bibel meditierst, Fragen stellst, wartest, spähst, dann geht die Bibel durch dich. Wenn du die Bibel personalisierst, dann lebt die Bibel durch dich. Das Ziel des Bibelenlesens ist, dass du eine Übersetzung wirst von der Bibel. Dass die Bibel er soll es aufschreiben, was er jetzt von Gott gehört hat. Das heisst nicht, dass alle jetzt alles aufschreiben müssen, oder? Das ist schon auch eine Möglichkeit, wenn du Zeit mit Gott hast, dass du es aufschreibst. Aber der Gedanke, der Habakkuk, das Prinzip ist, du das in dein Leben integrieren, du es übersetzen. Schlussendlich sollst du eine Übersetzung von der Bibel sein. Der Moody hat mal gesagt, die Bibel ist nicht da, um unser Wissen zu vergrößern, sondern unser Leben zu verändern. Und ich träume von dem Tag, wenn wir uns nicht mehr werden fragen, du, welche Bibelübersetzung lesest du? Hoffnung für alle Übersetzung, Lutherbibelübersetzung, Elberfelder Bibel, Schlachterbibelübersetzung oder sonst irgendein Gemüse. Welche Bibelübersetzung hast du, oder? Ich träume von dem Tag, wo wir uns werden fragen, welche Bibelübersetzung bist du? Bist du die Lutherbibelübersetzung oder lebst du die Elberfelder Bibelübersetzung oder bist du sonst eine freie Übertragung? Welche Übersetzung bist du? Wie wär's? Wenn wir jedes Mal, wenn wir über einen Vers stolpern in der Bibel, der uns zu etwas auffordert, uns würden fragen, wie wir diesen Vers in unser Leben übersetzen. Wie wäre es, wenn wir mutig und kreativ jedes Mal würden fragen, wie nehme ich den Vers in mein Leben? Wie wäre es, wenn du aus jedem Vers in der Bibel ein Heilungsexperiment machst? Wenn du sagst, und das mache ich. Weißt du, wenn du sagst, da steht, ich gehe auf die Knie vor dir. Das heißt, wenn ich noch auf die Knie gehen kann, irgendwann kann man das nicht mehr. Wenn ich noch auf die Knie gehen kann, dann gehe ich auf die Knie. Wenn es heisst, ich habe meine Hände auf zu dir, Gott, dass ich meine Hände aufhebe. Dass wenn es heisst, ich juble dir zu, dass ich mal juble. vielleicht dann, wenn sie immer gehört. Dass ich konsequent und permanent frage, wie übersetze ich diesen Vers in mein Leben? Wie wäre das? Wie übersetzt du Habakkuk 2, Vers 1 bis 2 in dein Leben in dieser Woche? Das ist die einzige Frage, die ich dir möchte stellen. Und wo du sagst, ich übersetze die Bibel in mein Leben, damit es die anderen sehen, dass es ein Zeugnis ist. Wir haben die Bibel, aber das Ziel ist, dass wir die Bibel werden. Dass wir sagen, ich lebe das, ich mache das. Und weißt du was, es fühlt sich manchmal einfach dumm an. Und Glauben, was ist Glauben? Glauben ist der erste Schritt machen, ohne zu wissen, wie es sich anfühlt. Das ist Glauben. Der erste Schritt mit Gott zu machen, ohne zu wissen, wie fühlt sich, hebt es überhaupt. Wo der Petrus von Jesus aus dem Bötchen rausgerufen wird, sagt, komm aufs Wasser raus. Glauben bedeutet, der Petrus hat den ersten Schritt gemacht, aufs Wasser raus, ohne zu wissen. Er hat keine Referenzerfahrung in seinem Leben, wie das Wasser sich anfühlt, wenn man draufstehen kann. Ist es kalt? Ist es nass? Spritzt zu? Ist vielleicht glatt? Gleit dich aus? Verhetzt? Glauben bedeutet, den ersten Schritt machen, ohne zu wissen, wie es sich wirklich anfühlt. Und manchmal fühlt es sich doof an. Aber weißt du, du bist ein Mensch von Gott geschaffen. Und Geografie und Verhalten beeinflussen unsere Spiritualität. Ich glaube, es macht dich anders, wenn du auf die Knie gehst, wenn du die Hände hebst. Das kannst du ganz im Verborgenen machen, musst du nicht da machen. Wenn wir eine Übersetzung werden von dem Gott im Himmel, in unserem Leben. Und da gibt es Sachen, die sind mega schwierig, die haben wir gehört von Andreas. Wir lesen etwas aus der Bibel und denken, meine Güte, das soll ich übersetzen. Und ich habe immer, wenn ich an das denke, die Erinnerung an Galileo Galilei. Einer der grössten Erfinder. Er hat behauptet, als erster nach dem Aristoteles, der das dann widersprochen hat, er hat behauptet, dass wenn du zwei Steine nimmst, die genau gleich in der Form sind, aber der eine doppelt so schwer, der andere nur halb so schwer, wenn du die gleichzeitig von einem Turm fallen lässt, hat Galileo gesagt, dann fallen sie gleichzeitig am Boden auf. Kommen gleichzeitig am Boden an. Seit dem Aristoteles haben alle gesagt, nein, der schwere Stein, der doppelt so schwer ist, die gleiche Form, der wird doppelt so schnell am Boden unten sein. Und er hat seinen Kollegen und Wissenschaftlern hat er die Gleichung gezeigt, die mathematische Gleichung, dass es muss so sein, dass beide Steine werden gleichzeitig aufschlagen. Natürlich, bei uns mit Luftwiderstand wird es ein bisschen Unterschied geben. Mit einem Stein ist das wenig möglich mit Luftwiderstand, wird es ganz minim sein, der Unterschied. Und dann hat er ihnen das wissenschaftlich aufgewiesen. Niemand hat es geglaubt, obwohl sie es schwarz auf weiß haben. Und weißt du, das ist mein Punkt. Wir haben es schwarz auf weiß. Aber manchmal glauben wir es nicht. Verhetzt, wenn ich das wirklich mache. Im Blick auf was Gott sagt über mein Leben, im Blick auf mein Geld, auf meine Sexualität, wenn ich das mache. Ich glaube das nicht, dass es funktioniert. Und dann ist der Galileo Galilei auf den Turm gegangen, wie sie alle nicht geglaubt haben, dem, was er geschrieben hat, die zwei Steine genommen, einen doppelt so schwer wie der andere, hat beide gefallen lassen und haben sie alle geglaubt. Und das war der erste gewesen, nach 1800 Jahren, wo sie mal versucht hat und einfach praktisch hat gezeigt, wie es funktioniert. Wie wäre es, wenn du eine Übersetzung bist von der Bibel? Und weißt du, was traurig ist? Ich probiere das, seit ich Christ bin. Und ich mache Schreibfehler ohne Ende. Meine Bibelübersetzung, die ich lebe, die strotzt vor Schreibfehlern. Weißt du, ich bete darum, Gott, lass mich geduldig sein mit meinen Kindern. Weißt du, und dann komme ich heim nach der Arbeit, oder? Ich komme heim, heute Morgen bin ich da schon von diesem Punkt gewesen, ich komme heim zum Morgen, oder? Und was das Erste ist, was passiert, meine Kinder gehen mir so auf den Keks und ich flippe aus. Und das war meine Übersetzung heute Morgen. Gott, ich will geduldig sein mit den Kindern. Weißt du, ich bete darum, Gott, was soll ich heute für meine Ehefrau liebst machen? Und ich mache einen mega Schreibfehler, einen mega Bock. Ich werde durch kein einziges Gymnasium durchkommen mit dem. Und ich verpatze es. Und ganz ehrlich, wir sind alle auch hier im gleichen Boot. Wir haben so viele Schreibfehler. Wir sind gar keine Übersetzung, wir sind nicht mal eine Übertragung, wir sind irgendwie eine kümmerliche Abschrift, die man im Staub noch gebadet hat und verrissen hat. Das ist unser Leben. Wir machen so viele Fehler. Wir können die Bibel gar nicht übersetzen. Wir schaffen es gar nicht. Und weißt, jede Religion würde sagen, streng dich einfach mehr an. Der Buddhismus sagt, du musst dich entleeren. Oder, weil in dir da, das ist nichts Gutes, du musst dich auflösen. Der Islam sagt, du musst mehr anstrengen. Unser Wohlstand, unsere Wirtschaft sagt dich, investiere dich auf Kosten vor allem in deinem Leben. Und die Bibel sagt folgendes, glaube an Jesus. Weil Jesus ist die einzige Person, die Bibel richtig, ohne einen einzigen Schreibfehler übersetzt hat. Weil ich möchte euch eine Stelle lesen, die ist hochphilosophisch eigentlich und versteht man manchmal nicht. Im Neuen Testament, zweiter Teil von der Bibel, dort, wo es heisst, dass Jesus, der Sohn von Gott, in die Welt gekommen ist, da steht Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Mensch. Das heißt am Anfang, Vers 1, im Anfang war das Wort und Wort war, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und du denkst, hä, was Wort? Wie, hä? Weißt du was? Das Wort, da kannst du einfach Jesus drin setzen. Jesus war das Wort und Jesus war bei Gott und Gott war Jesus. Jesus war Gott. Und Jesus wurde Mensch. Das Wort von Gott ist Mensch geworden. Ist übersetzt worden. Jesus ist die einzige Person, die wahre Übersetzung gelebt hat. Weißt du wieso? Damit du kannst vor Jesus kommen und sagen, Jesus, ich habe es verbockt. Ich habe es nicht geschafft. Weißt du, das bedeutet nicht, dass du dem Jesus kannst sagen, ich probiere es auch nicht mehr. Aber dass du sagst, ich habe es nicht geschafft, ich habe einen Schreibfehler gemacht. Aber jetzt hänge ich mich an dich wie ein Anhängsel. Und ich werde es auch so nicht schaffen, aber ich halte mich an dir fest und bitte schleif du mich mit durchs Leben. Du machst keinen Fehler, du machst keinen Schreibfehler. Du hast das Wort von Gott selber gelebt, du bist Mensch geworden. Jesus ist die einzige Person, die die Sehnsucht von deinem Leben füllen kann. Jesus ist die einzige Person, die die Schreibfehler von deinem Leben, die die krumme Linie von deinem Leben, die auf der krummen Linie, auf denen du schreibst, doch noch gerade den Satz zu Ende machen. Das ist Jesus, niemand anders. Er ist die Fülle vom Leben. Sein Wort gibt Weisheit. Und ich lasse uns die Augen schliessen und einfach beten vor Gott kommen. Und auch vor der Gott kommen mit dem Lied jetzt. Jesus, ich danke dir, dass du uns rettest, nicht unsere Anstrengung. Jesus, ich danke dir, dass du die Antwort bist auf alle unsere Fragen. Aber das vor allem ist, wir brauchen eine Begegnung mit dir. Und ich bete darum, dass wir an den Turm gehen in unserem Leben, wo wir dir näher sind und plötzlich erleben, dass du redest. Ich bete darum, wir hocken jetzt hier im Gottesdienst. Wir haben auch unseren Turm da. Dass du jetzt zu uns noch redest. Jetzt in dieser Zeit auch von den Liedern, die wir noch singen, mit unseren Fragen, die wir haben. Und ich bitte, dass du redest. Dass du in unser Leben kommst. Und dass wir dürfen merken, das Buch von der Bibel ist eine gewaltige Botschaft an uns. Wir dürfen sie nähern und drüllen und plötzlich erleben, dass du ganz persönlich, ganz intim uns zusprichst und sagst, ich habe dich gern. Amen.